Der Surkamp Verlag wird noch einmal umziehen, nachdem das Haus 2010 aus der traditionsreichen Lindenstraße im Frankfurter Westend nach Berlin in die Pappelallee am Prenzlauer Berg verlegt wurde, ist jetzt die Baugenehmigung dafür ein eigenes Verlagshaus in Mitte in der Torstraße Ecke Rosa-Luxemburg-Platz. Wie es aussehen wird und was für ein Potenzial für das Viertel dieses Haus mit sich bringen könnte, darüber will ich jetzt mit unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau sprechen. Guten Tag, Herr Bernau.
Guten Tag.
So ein Haus, das hat man ja am Moritzplatz gesehen, da ist der Aufbauverlag in Kreuzberg, das bringt ja irgendwie ziemlich viel Leben in so eine Ecke rein. Wie sehen Sie das an der Ecke? Was wird da passieren?
Naja, das ist zumindest die Absicht des Surkamp Verlages, so oder sagen wir so, das geben sie in dieser Form bekannt. Es soll ja eben nicht nur ein Bürogebäude entstehen für den Verlag selbst. Der Verlag ist ja an sich erstmal eine Ansammlung von kleinen Zellen oder auch von größeren Zellen, wenn man ein Großraumbüro hat, aber im Großen und Ganzen eine relativ langweilige Angelegenheit, planerisch gesehen. Aber es sollen eben auch kleinere Konferenzräume rein und vor allem unten Geschäfte und Restaurants. Und man möchte sich sozusagen einbringen in die nähere Umgebung, wie es so schön heißt. Dazu muss man wissen, dass die Torstraße derzeitig einer der Hotspots der Gentrifizierung von Berlin ist. Das war bis vor 5 Jahren eine ziemlich abgeranzte Umgehungsstraße mit ziemlich wüsten Läden teilweise, die einen Teil des Reizes dieser ganzen Straße ausmachten. Und das wird da derzeitig in atemberaubendem Tempo hochgezont zu einer richtigen Hochpreisangelegenheit, wo unter anderem dieser Architekt Roger Bundschuh durchaus, der auch das Surkamphaus entworfen hatte, durchaus das Seinige dazu beigetragen hat, nämlich genau gegenüber ein ganz schwarzes Gebäude entworfen, ein Ateliergebäude, das sozusagen als Atelierbau gedacht war und inzwischen auch hauptsächlich dazu dient, dort neue Kunden, neue Bevölkerungskreise hinzuziehen. Man muss das jetzt nicht unbedingt negativ sehen, aber es verändert sich ganz massiv etwas durch einen Verlag.
Wie wird denn das aussehen, was Roger Bundschuh sich überlegt hat? Spiegelt er auch die berühmte Surkamp-Kultur? Kann man das ablesen am Entwurf?
Also, wenn ich ehrlich sein soll, bestenfalls darin, dass man am Entwurf sehen könnte, dass der Surkamp-Verlag in den 60er Jahren gegründet wurde. Das ist eine ziemlich coole Kiste, wie es so schön heißt. Viel Stahlbeton, viel Glas. Könnte auch ohne Probleme 1965 entworfen sein, zumindest den Animationszeichnungen nach, die wir bis jetzt haben. Es sind ja nur sehr grobe Animationszeichnungen veröffentlicht worden. Das heißt, im Grunde genommen sind wir so ein bisschen hilflos, wenn man sich diese Sache anguckt, weil sie doch ein erheblicher Eingriff sein wird in ein direkt daneben stehendes Baudenkmal, nämlich eine große Stadtverbesserung oder Stadtumbaumaßnahme der 1920er Jahre, geplant von Hans Pölzig, eine der ganz, ganz großen Stadtbauanlagen der 20er in Berlin, rund um die Volksbühne herum. Das war damals natürlich übrigens auch ein Zug von Gentrifizierung ganz massiv, da wurde ein Arme-Leute-Quartier für platt gemacht. Aber jetzt kommt da eben ein weiteres Gebäude daneben, das doch ziemlich heftig eingreifen wird, denke ich.
Ist denn dieses so Verlagsbauten zu errichten, die auch tatsächlich eben dann so andere Funktionen noch haben, außer die Mitarbeiter da gut unterzubringen, ist das was Neues für Architekten oder hat das schon so eine lange Tradition?
Das ist was relativ Neues. Also der klassische Verlagsbau ist tatsächlich das Bürogebäude. Dann in den 20er Jahren kam oft auch noch die Druckerei dazu. Da hat man gerade in Berlin übrigens eine ganze Serie von ganz fantastischen Bauten, wie beispielsweise das Mosserhaus oder das Ullsteinhaus, die sehr, sehr interessant waren. Das ist eigentlich auch bis heute noch üblich. Also viele Verlage ziehen auch wieder um in solche Häuser und wollen gar nicht diese weitere Nutzung. In der DDR gab es da unterschiedliche Traditionen. Es gab eben zum Beispiel das Haus des Berliner Verlags, wo jetzt der Verlag ausgezogen ist, in das von vornherein auch einen großen Veranstaltungssaal hatte und ein Pressecafé und eben die Serviceräume und sowas. Also da gibt es schon so eine Tradition aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Ganz interessant ist, dass es in den 1990ern wieder hochgekommen ist, dieser Sache, wenn ich das richtig sehe, vor allem mit dem Komplex, den sich der finnische Verlag Sanomat, Helsingin Sanomat in Helsinki gebaut hat, eine riesige große Veranstaltungsmaschine und Verlagsmaschine für die unterschiedlichsten Verlage, die ganz demonstrativ direkt neben den Hauptbahnhof, direkt gegenüber dem nationalen Parlament hingestellt wurde, um auch zu demonstrieren, die Medien und die Verlage haben eine gewisse Macht, ganz moderne Architektur. So wie das Surkamp macht, wie das Aufbauverlag schon gemacht hat, ist es in Berlin allerdings tatsächlich noch ein bisschen was Neues. Der Springer Verlag will da bald nachziehen. Scheint sich so eine Entwicklung abzuzeichnen. Verlage wollen wieder in die Stadt.
Dass man auch mehr wieder in die Innenstadt reingeht. Jetzt sind ja aber nicht alle so richtig begeistert davon, was da gerade passiert. Ich finde, es klingt eigentlich erstmal so ganz gut, was Sie beschreiben, aber die Anwohner haben schon Proteste geäußert. Warum?
Naja, das eine ist, in Berlin protestiert man derzeit grundsätzlich erstmal, wenn irgendwo gebaut werden soll, einfach weil die Stadt aufgrund der Vorgaben des Senats und der Bezirke so irrwitzig dicht verbaut wird, dass in vielen Grundstücken hier eine Überbauungsquote erreicht wird, die der Kaiserzeit deutlich übertrifft. Das heißt, die dann doch irgendwo auch als Errungenschaft zu betrachtende Idee Licht, Luft, Sonne, Freiheit für die einzelne Wohnung, die wird gerade in Berlin ziemlich zugebaut. Das trifft jetzt ausgerechnet für dieses Grundstück gar nicht zu. Dort wird eine Bebauungsdichte erreicht, die ist niedriger als die in der Kaiserzeit. Das Entscheidende ist, die Leute wussten gar nicht, worum es geht. Es ist das übliche Fehler von Bauherren, von Stadtverwaltung etc. Wir halten alles unter der Decke und debattieren nicht öffentlich über große Bauprojekte. Anstatt einfach zu sagen, Leute, wir müssen ein großes Bauschild machen, da kommt auch ein Poster dran, wie sieht das Haus etwa aus, und dann muss man eben auch mal eine Anwohnerversammlung durchstehen. Dann sind die Leute sofort meistens ganz friedlich. Dann sehen sie nämlich, das Haus ist gar nicht so schlimm, wie es sein könnte. Das ist das übliche Problem, das haben wir immer und immer wieder, nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland. Und offensichtlich ist auch Suhrkamp, und das ist natürlich wirklich ironisch, dieser Verlag, der sich ununterbrochen an die Brust klopft und sagt, wir sind die Speerspitze des demokratischen Fortschritts, ist genau in diese Falle reingelaufen, nämlich nicht mit den Bürgern sprechen zu wollen.
Das können Sie ja dann machen, wenn Sie da vor Ort sind. Nikolaus Berner, vielen Dank für dieses Gespräch.